Also das war mir sowas von unangenehm. Ich habe mich so geschämt. Ich dachte auch immer, es gibt keinen Mann, der dieses Problem hat, was ich habe.
Sie sind immer verfügbar, quasi nur einen Klick entfernt und gehören für viele Menschen zum Alltag. Pornos. Aber was passiert, wenn der Konsum außer Kontrolle gerät und Beziehung, Alltag und Psyche belastet? Etwa eine 500.000 Menschen sind Schätzungen zufolge in Deutschland pornosüchtig. Wir sprechen heute über dieses Tabuthema, denn oft fällt es Betroffenen aus Scham schwer, sich Hilfe zu holen. Was genau steckt hinter dieser Sucht? Wie fühlt es sich an, wenn der Konsum das Leben bestimmt? Und wie gelingt der Weg aus der Abhängigkeit? Darüber spreche ich heute mit Erik Pfeiffer und Eberhard Freitag von Return, einer Fachstelle für Mediensucht. Herzlich willkommen. Erik, wann hast du angefangen, Pornos zu gucken?
Ich habe angefangen, Pornos zu schauen. Da war ich 13, 14 Jahre alt. Es war jetzt nicht extrem früh, sage ich mal, aber es war sehr, sehr prägend für mich. Also es war schon sehr, sehr ein einschneidendes und emotionales Ereignis, das erste Mal zu schauen.
Und was genau hat dich daran fasziniert? Kannst du das genauer beschreiben?
Also ich hatte am Anfang, wo ich das erste Mal gesehen habe, das erste Mal Pornos geschaut habe, da hatte ich diesen wohlig warmen Schauer. Also es war nur positiv. Es war eine faszinierende Welt sozusagen. Und gleichzeitig war das auch der Punkt, wo mich das Ganze natürlich am Angelhaken hatte.
Und was hat das dann mit dir gemacht, als du gemerkt hast, welches Gefühl das in dir auslöst?
Naja, es war so meine geheime Flucht. Immer wenn es mir schlecht gegangen ist oder wenn irgendwelche Probleme waren oder mir war einfach nur langweilig, dann habe ich immer mal wieder Pornografie genutzt, auch um meine Sexualität irgendwie zu entdecken. Heute weiß ich natürlich, dass es kein guter Weg ist, seine Sexualität zu entdecken, aber für mich war das damals der Weg.
Herr Freitag, immer mehr Menschen in Deutschland schauen Pornos. Wann spricht man denn wirklich von einer Sucht?
Also es gibt mittlerweile ja eine Diagnose im ICD-11, also das Klassifikationssystem von der WHO, was jetzt aktuell gilt. Und das ist die Diagnose Compulsive Sexual Behavior Disorder, also ist eingeordnet bei den Impulskontrollstörungen. Keine Suchtdiagnose, aber die Kriterien, die formuliert werden, sind klassische Suchtkriterien. Also der verschiedene Versuche aufzuhören, immer wieder erfolglose Versuche aufzuhören, ein Leidensdruck, der entsteht, Verluste, die sich ereignen, also irgendwelche Probleme, die man nicht lösen kann, nicht in den Griff kriegt. Und ich würde noch ergänzen, was auf jeden Fall auch ein Kriterium ist, dass die Konsumenten, zumindest die wir auch erleben, dass sie irgendwann auch in so einer Lüge leben, dass sie die Dinge auch in der Regel banalisieren und sich das auch schönreden. Und dann kommt meistens auch noch über die Dauer eine Dosissteigerung dazu, sei es, dass man die Konsumfrequenz erhöhen muss, oder sei es, dass die Inhalte sich verändern, dass die Inhalte härter werden oder dass der Konsum auch ein Stück interaktiver wird. Also dass sozusagen der Kontakt auch aufgenommen wird zu Pornodarstellerinnen und man versucht so auch in Kontakt zu gehen, beziehungsweise dann vielleicht auch übergeht in die Prostitution und zu Prostituierten sich begibt. Das muss nicht so sein, aber das ist vielfach das, was Klienten beschreiben, die wir im Ausstieg begleiten.
Ja. Erik, wann würdest du sagen, wann ist dein Pornokonsum problematisch geworden?
Mein Pornokonsum ist tatsächlich erst problematisch geworden, als ich von zu Hause ausgezogen bin. Weil, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber wir hatten keinen WLAN zu Hause. Also ich musste immer quasi meinen Computer mit dem Kabel ans Internet anbinden. Und konnte dann erst Pornos schauen. Dementsprechend habe ich auch sehr wenig geschaut. Halt immer, wenn niemand zu Hause war oder halt die Möglichkeit da war. Und dann bin ich aber von zu Hause ausgezogen. Das war auch eine emotional natürlich eine herausfordernde Situation, weil ich habe niemanden gekannt. Ich habe mich am Anfang einsam gefühlt. Ich bin auch eher ein introvertierter Mensch. Es war jetzt für mich nicht so einfach, neue Freunde einfach mal schnell zu finden. Und dann habe ich halt immer mehr Pornografie genutzt, wie Herr Freitag gerade schon gesagt hat. Die Dosis hat sich halt gesteigert. Plötzlich war es dann auch nicht nur abends, sondern dann irgendwie plötzlich nach dem Aufwachen am Wochenende. Und spätestens da habe ich gemerkt, Ja, irgendwas stimmt da nicht.
Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, das war zu dem Zeitpunkt, als du von zu Hause ausgezogen bist. In welcher Lebenssituation warst du da? Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Ich war dann 19 und habe halt angefangen zu studieren. Okay. In einer anderen Stadt.
In einer anderen Stadt. Ja. Das heißt, du hattest jetzt auch nicht großartig die Menschen um dich herum, die du jetzt irgendwie vielleicht von zu Hause aus kennst. Das heißt, du warst
niemanden.
Wahrscheinlich...
Okay. Genau, ich kannte niemanden. Ich hatte einen Mitbewohner damals. Wir sind später Freunde geworden, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir jetzt auch keinen intensiven Kontakt oder viel unternommen oder so.
Hast du das dann bewusst so ausgelegt, logischerweise, dass der Mitbewohner es nicht mitbekommt oder wusste er von deinem Konsum?
Nee, also das war mir sowas von unangenehm. Ich habe mich so geschämt. Ich dachte auch immer, es gibt keinen Mann, der dieses Problem hat, was ich habe. Okay. Also ich war extrem isoliert damit. Hab gedacht, irgendwas stimmt nicht, aber ja, ich habe es immer heimlich gemacht. Mhm. Also.
Das ist eine Besonderheit auch dieses Suchtverhaltens, dass es vielfach auch im Geheimen, im Verborgenen ja. ist. Und Erik hat das gesagt, er hat sich geschämt. Und wir sagen, das liegt daran, dass Sexualität ist ja im Grunde, im Kern etwas Privates, was nicht in den öffentlichen Raum gehört. Und das Schamgefühl markiert sozusagen die Grenze zwischen dem öffentlichen Raum und dem Privaten. Und er spürt, wenn ich das nach außen trage, dann ist das im öffentlichen Raum. Aber eigentlich ist das etwas Privates, was ja. ich verstecken muss. Und deswegen führt diese Sucht vielfach auch in eine Isolation und in Einsamkeit.
Mhm. Und ja. das Interessante war, später habe ich mit meinem Mitbewohner da offen darüber gesprochen. Und er war halt auch süchtig danach.
Mhm. Ach krass, okay. Hat er denn dann dir davon erzählt? Also wusstest du, dass er die Sucht auch hatte? Oder kam das dann erst so?
Das kam später, als ich dann dieses Problembewusstsein hatte und dann angefangen habe, was dagegen zu tun. Dann haben wir halt offen darüber gesprochen. Und er hat gesagt, ey, ich habe das gleiche Problem.
Und das ist, möglicherweise war das bei Ihnen auch so ein erster Schritt zur Lösung, dass dieses ja. Konsumverhalten aus der Heimlichkeit ins ja. Licht kommt ja. und damit ein Stück ja. seine Macht schon ja. verliert. Also ja. wir haben das immer wieder erlebt, dass Menschen sich bei uns melden. Und allein die Tatsache, dass sie sich gemeldet haben und erstmalig davon erzählt haben, hat schon ja. dazu geführt, dass sie eine Zeit lang aufhören konnten zu konsumieren.
Ja, ja,
das
glaube
ist faszinierend.
Ja. Ja, und du hast es gerade angesprochen. Am Anfang dachtest du, du wärst alleine mit dem Problem. Wie hat sich denn die Sucht auf dein alltägliches Leben ausgewirkt?
Ja, also ich habe es vor allem im sozialen Bereich gemerkt, dass ich einfach, mir hat die Energie, die Lust auch gefehlt. Ich habe am Wochenende Treffen mit Freunden abgesagt, um Pornos zu konsumieren. Ich war auch Jungfrau. Ich hatte keinen Plan und irgendwie, das hat mich alles sehr, sehr gehemmt und vor allem im sozialen Bereich, würde ich sagen.
Jetzt hast du gerade angesprochen, dass du Treffen mit deinen Freunden abgesagt hast. Wie war es denn aber, wenn du irgendwie mit 19 oder vielleicht Anfang 20 in deiner Freundesgruppe warst und das Thema Pornos kam auf?
Also gab es so zwei Reaktionen, sage ich mal. Die eine Reaktion ist halt betretenes Schweigen.
Mhm.
Und die andere Reaktion ist halt so ein oberflächliches Angebergehabe. So, ja, ich schaue das und so, das ist doch total geil und so. Also das waren so die zwei Reaktionen. Ich war eher bei der Gruppe, die sich da einfach geschämt hat.
Und dann einfach zurückgehalten, ja.
Genau.
Kannst du einmal erzählen, wie viele Pornos du zu der Zeit konsumiert hast? War das täglich, war das wöchentlich oder?
Also ich hatte immer verschiedene Phasen. Ich würde sagen, so durchschnittlich 2 bis 3 Mal pro Woche. Könnte man jetzt sagen, ist ja nicht so viel, aber ich habe halt jedes Mal enorm darunter gelitten. Das hat mich 2-3 Tage lang runtergezogen. Ich konnte dann anderen Menschen nicht in die Augen schauen. Und ich hatte aber auch Phasen, wo es mir halt schlechter ging oder wo irgendwie Semesterferien war im Winter. Was soll man groß tun? Zu Hause geblieben und dann halt, ja, weiß nicht, so tageweise dann 2 Mal am Tag geschaut. Über eine Woche oder so. Und dann habe ich halt gemerkt, ey, jetzt muss ich wieder was ändern. Dann habe ich es wieder versucht zu unterdrücken.
Mhm.
Aber es war so in dem Bereich, also von täglich bis 2 bis 3 Mal die Woche.
Herr Freitag, in Ihrer Fachstelle beraten Sie rund 100 Männer pro Jahr. Welche Ausmaße kann eine Pornosucht annehmen und vor allem auch welche Folgen gehen damit einher?
Mhm. Ja, ein Stück weit hat ja der Erik auch schon Folgen beschrieben, dass er sagt, das hat ihn in diese Isolation geführt. Das kann aber auch was in eine ganz andere Richtung gehen. Was wir erleben ist, dass viele Betroffene sich erst dann bei uns melden, wenn die Partnerschaft in Gefahr ist, vor die Wand zu fahren. Das ist so ein Punkt, der vielfach dazu führt, dass Menschen dann sich bei uns melden. Eine andere Konsequenz, die wir immer wieder auch erleben oder die dann auch Klienten beschreiben, ist, dass sie ein Potenzproblem entwickeln. dass sie erleben, in der Partnerschaft können sie Sexualität gar nicht mehr leben, sondern sozusagen die Potenz ist nur noch vorhanden vorm Bildschirm mit der Masturbation. Und das erhöht natürlich auch den Leidensdruck. Dann kann es sein, dass sie halt spüren über die Dosissteigerung, dass sie irgendwann an Inhalte geraten. Kaum merklich erstmal, aber irgendwann das auch realisieren, wo sie merken, das passt überhaupt nicht zu meinen ethisch-moralischen Überzeugungen. Hier konsumiere ich jetzt Menschen, vielleicht auch Jugendliche bis Kinder, gewalttätige Inhalte, was ich eigentlich ablehne, aber die Suchtdynamik hat sie dahin geführt. So, also das wären so einige Auswirkungen, die sich ergeben können. Finanzielle Probleme können sich ereignen, wobei viele unserer Klienten ausschließlich kostenloses Material konsumieren.
Okay.
So, und ein Problem ist eben auch, dass diese Sucht andererseits, also hier habe ich jetzt gerade beschrieben, welche Konsequenzen sich ergeben können, aber auch über viele Jahre kann es sein, dass sich erstmal überhaupt keine Konsequenzen ergeben. Es gibt keine Entzugserscheinung, weil ich habe das Material ja immer vor mir, ich habe irgendwo einen Internetzugang, ich kann konsumieren, ich muss kein Geld bezahlen und erstmal gibt es keine negativen Konsequenzen, die man befürchten muss. So kann es eben auch sein, dass sich über Jahre ein Suchtverhalten etabliert und erstmal keine Konsequenzen direkt spürbar sind für einen selber oder auch für die Außenwelt.
Ja, vor allem, wenn es dann auch so ist, Erik, du hast das gerade beschrieben, wenn in der Freundesgruppe dann mal das Thema aufkommt und dann ist da jemand bei, der sagt, oh ja, ist doch voll in Ordnung und irgendwie wird es konsumiert, aber trotzdem spricht keiner darüber, was passiert, wenn es dann wirklich zu einer Sucht wird. Wie war das denn für dich, als du dann versucht hast, damit aufzuhören? Was hat das mit dir gemacht?
Also ganz einfach, ich habe versucht aufzuhören, ich konnte nicht aufhören.
Mhm.
Ich konnte mal eine Woche aufhören, ich konnte mal 2 Wochen aufhören, aber ich hatte dann umso heftigere Rückfälle, wenn ich dann wieder rückfällig geworden bin. Also das war wirklich so eine Sache, weil ich habe das schon immer sehr stark gespürt, das tut mir nicht gut, so, das ist nicht gut, dass ich das mache. Und so ein richtiges Warnsignal war dann, dass ich nicht aufhören konnte, obwohl ich gesagt habe, es tut mir nicht gut, ich höre jetzt auf damit.
Wie hat sich das dann angefühlt?
Die Gedanken fangen halt darum an zu kreisen und dann kommen halt auch rationalisierende Gedanken, ja komm, ich schaue jetzt mal, was Neues gibt, ich schaue jetzt einfach mal rein. Also es ist jetzt nicht so, ist nicht greifbar, was jetzt genau ist. Es ist jetzt nicht so, ich kann jetzt an meinem Körper passiert irgendwas oder so, sondern es ist sehr diffus, dieser Gedanke tritt dann auf, schaust dir halt nochmal an. Schaust dir noch ein letztes Mal an.
Ja.
Sowas kommt dann.
Das ist sozusagen der Begriff des Cravings, dass man sagt, das unwiderstehliche Verlangen, was immer stärker wird. Und dann auch bestimmte Schlüsselreize, die vielleicht für normalen Menschen ganz normale Reize sind. Es reicht aus, dass vielleicht ein Rechner aufgeklappt wird und die Windows-Melodie ertönt.
Mhm.
Und dieser neutrale Reiz wird für den Pornosüchtigen zu einem Schlüsselreiz und er ist nicht mehr in der Lage, dann diese Dynamik zu unterbrechen, die sich dann ereignet.
Das heißt, können Sie das bestätigen, was der Erik jetzt gesagt hat? Also warum fällt es
definitiv
Menschen so schwer?
Also das ist ja sozusagen der Ausdruck eines Suchtverhaltens.
Mhm.
Wir würden sagen, das Lustzentrum verabschiedet sich aus der Kontrolle des Frontalhirns. Denken, planen, entscheiden, ich will eigentlich was anderes. Das Lustzentrum führt ein autonomes Leben. Ein Suchttherapeut, der Dr. Seehuber, hat das mal gut beschrieben. Er spricht von dem Dirigenten und dem Orchester. Also der Dirigent wäre sozusagen das Frontalhirn und die Stimme des Lustzentrums, meinetwegen die erste oder zweite Geige, spielt autonom, nicht mehr unter der Leitung des Dirigenten. Und das ganze Orchester des Lebens kommt dadurch auch ein Stück weit in Unordnung, genau wie Erik das beschrieben hat. Das Beziehungsgefüge kommt in Unordnung und vieles andere auch.
Ja, so kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen.
Also vielleicht im Nachhinein kann ich sagen, dass ich einfach überfordert war, mit bestimmten Emotionen umzugehen.
Okay.
Und wenn, das kennt ja jeder Mensch, wenn ich eine Emotion in mir habe, so eine Art Spannung, und ich bin einfach hilflos, wie kann ich diese Spannung irgendwie abbauen? Und dann war halt Pornografie für mich das Mittel, diese Spannung irgendwie loszuwerden und abzubauen. Und logischerweise, je länger ich abstinent war, desto mehr Spannung hat sich aufgebaut. Und es hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde es mich irgendwann zerreißen und ich muss irgendwas jetzt machen. Und Pornos waren halt mein Weg, dann diese Spannung loszuwerden.
Und das ist im Grunde auch das Klassische, dass jedes Suchtmittel ja dazu eingesetzt werden kann, Gefühle zu regulieren und bestimmte Gefühlszustände auch zu manipulieren.
Ja.
Und Pornografie ist sozusagen, erfüllt die 3 Formen der Sucht. Die Erregungssüchte kann ich damit bedienen, die Beruhigungssüchte und auch die Fantasiesucht.
Achtung, Vorurteile. Betroffene von Pornosucht hören oft Aussagen wie:
Jeder schaut doch Pornos. Das ist doch ganz normal. Das ist doch keine richtige Sucht. Hör doch einfach damit auf. Wenn du in einer Beziehung wärst, würdest du keine Pornos mehr brauchen.
Erik, sind dir solche Vorurteile auch schon mal begegnet?
Definitiv. Also die kenne ich auch und die hätte ich ja auch nutzen können, um mir meine eigene Sucht zu rationalisieren. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe tief in mir innen gespürt, da stimmt was nicht. Ich muss irgendwas ändern. Und ich habe im Endeffekt habe ich meine Sexualität missbraucht, um meine Emotionen zu regulieren. Und das ist kurzfristig fühlt sich das gut an, aber langfristig ist es sehr, sehr schädlich. Und das weiß ich heute und das ist auch der Grund, warum ich Wege gesucht habe und auch gefunden habe, wirklich komplett damit aufzuhören.
Ja. Herr Freitag, was macht Pornosucht oder Pornokonsum in einer Partnerschaft oder mit einer Partnerschaft? Mhm.
Ja, es beschädigt im Kern die Intimität einer Partnerschaft. Also wir arbeiten ja auch mit betroffenen Angehörigen, haben da ein Gruppenangebot und auch hier und da Einzelgespräche. Und die Frauen beschreiben, dass sie sozusagen das Gefühl haben, sie sind ständig in einer Konkurrenzsituation zu den Pornofrauen, die ihr Partner konsumiert. Also ich schaue jetzt aus der heterosexuellen Perspektive. Und dass sie merken, ich bin eigentlich gar nicht mehr gemeint, wenn es noch zu sexuellen Aktivitäten kommt, was oft auch nicht mehr der Fall ist. Also ich bin gar nicht begehrt, ich bin gar nicht gemein, sondern ich allenfalls benutzt er mich noch, um seine Pornovideos, die er im Kopf hat, mit mir zu spielen.
Okay.
Wir sind nicht in einer intimen Beziehung. Es sind immer andere Frauen mit anwesend in der Paarsexualität. Ich bin gar nicht alleine. Und manche Frauen versuchen das dann ein Stück weit dadurch zu lösen, dass sie eine Zeit lang in die Konkurrenzsituation gehen und sich vorstellen, wie müsste ich denn sein, dass er die Pornofrauen nicht mehr braucht. Und das belastet sie noch viel mehr. Und wir sagen auch immer, das ist überhaupt keine Hilfe, weil sie haben keine Chance gegen die Pornofrauen, weil die jeden Tag ja ausgetauscht werden können. Und die eigene Partnerin wird sozusagen ja älter und die Pornofrauen bleiben immer jung und hochgradig attraktiv. Man kann sie immer auswählen und das verletzt zutiefst die Würde der Partnerinnen und sie sind sehr verletzt darunter und viele geraten auch in verschiedenste Probleme hinein, bis dahin, dass sie auch ein Suchtproblem entwickeln können. Ich habe schon Frauen kennengelernt, die sind alkoholabhängig geworden aufgrund der Pornosucht ihres Partners, weil sie gesagt haben, ich kann das gar nicht mehr aushalten, diese ständige Verletzung. Und dann ziehen sie sich zurück und dann kommt es in so einen Teufelskreis, dass dann der konsumierende Partner sagt, ja, wenn ich mit dir keine Sexualität leben kann, dann habe ich ja gar keine andere Chance, dann muss ich ja. Das heißt, dadurch wird der Teufelskreis weiter am Gang gehalten, anstatt zu sagen, ich muss als Konsument etwas verändern. Ich muss wieder nachdenken, was ist eigentlich echte Intimität? Ich muss weg von dieser konsumorientierten Form der Sexualität, also Sexualität ist ja im Porno ein Konsummittel. Sex ist ein Produkt, was ich kaufe, bewerte, verwerte und dann entwerte und wegklicke. Und gelingende Sexualität ist ja was völlig anderes. Und deswegen macht Pornokonsum auch nicht satt, sondern es ist ein Fass ohne Boden und es macht letztlich potenziell süchtig.
Erik, welche Funktion hatte denn der Pornokonsum bei dir?
Ja, also wie ich schon gesagt habe, ich habe wirklich einfach schwierige Emotionen, wo ich nicht wusste, wie kann ich damit umgehen, habe ich dadurch weggedrückt. Sei es Einsamkeit, sei es Ängste, sei es Traurigkeit, sei es Aggressionen. Da war Pornografie mein Mittel, da irgendwie durch diese hohe Dopaminausschüttung das halt so drüber zu schütten und dadurch habe ich es halt nicht mehr gefühlt, aber im Endeffekt auch keine positiven Gefühle halt. Es war halt einfach weg dann.
Darf ich da kurz nochmal einhaken? Das finde ich unheimlich wichtig, sich klarzumachen, dass Pornografiekonsum illusorisch sozusagen ja auch ein Gefühl von Nähe erzeugt. Sie haben gesagt Einsamkeit. Und der Konsument kann sozusagen sich hinein imaginieren in diese sexuelle Interaktion und das Gefühl haben, da zeigt sich mir jetzt eine Frau, die ist ganz nackt, die ist ganz offen für mich. Und das ist ja ein Ausdruck von die hat keine Reserve, die zeigt sich so, wie ich bin. Und in real gelebter, gelingender Sexualität findet das ja auch genau statt. Aber illusorisch kann es im Porno auch stattfinden. Oder das Gefühl von Ohnmacht kann ich kompensieren, indem ich sage, ich konsumiere jetzt ein Porno und ich kann entscheiden, wer muss sich jetzt hier mir zeigen. Das ist ein Machtgefühl, was ich habe. Ich kann entscheiden, welche Frau möchte ich mir anschauen, welche Praktiken. Und ich bin derjenige, der das sozusagen entscheiden kann. Und ich bin in der Beobachterrolle, ich bin angezogen. Und die Frau, die ich mir anschaue, die ist nackt. Das ist ja auch nicht fair eigentlich. Es ist eine Asymmetrie drin in diesem Konsum.
Erik, wie hast du dich nach dem Schauen der Pornos gefühlt?
Ja, also das war so eine Erleichterung, weil halt der Druck weg war. Mhm. Aber auf der anderen Seite eben Scham, dieses Gefühl, das ist nicht richtig, was ich mache. Und einfach dieses Energielevel halt gleichzeitig auch weg. Keine Motivation mehr für nichts. Erstmal Pause machen, runterkommen und ich hatte keine Motivation mehr, irgendwas jetzt anzugehen in meinem Leben, was auch wichtig gewesen wäre, vielleicht Sport zu machen, Freunde zu treffen. Mhm. Das war dann erstmal für 2-3 Tage eher gedämpft.
An dieser Stelle kurz einmal Werbung in eigener Sache. Deine Gesundheit, unser Ding. Die Pronova BKK ist als gesetzliche Krankenkasse immer an deiner Seite, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Mit der Pronova BKK App sind wir 24/7 und 365 Tage im Jahr für dich da. Egal ob Rechnung einreichen, deinen Bonus wachsen lassen oder deine Kontaktdaten ändern. Ruckzuck und super easy. Immer und überall. Pronova BKK. Krankenkasse, so wie du sie brauchst. Herr Freitag, wie unterscheidet sich Pornosucht von anderen Verhaltenssüchten?
Ja, das ist auch nochmal wichtig, genau diese Unterschiede sich anzuschauen. Ich würde sagen, der Pornokonsument hat ja sein Suchtmittel in der Fantasie bei sich. Also ein Alkoholiker, der aufhört zu trinken, kann sagen, ich will jetzt kein Bier mehr im Haus haben, ich gehe nicht mehr in eine Kneipe. Aber der Pornosüchtige hat sein Suchtmittel in der Fantasie immer noch bei sich und kann sein Suchtverhalten auch eine Zeit lang leben ohne aktiven Konsum. Er kann sich sozusagen in der Fantasie Pornofilme in seinen Kopf holen und sich bewusst machen und damit sein Suchtverhalten weiterführen. Und anders und zusätzlich ist es wichtig, sich klarzumachen, das Ziel ist ja nicht die Abstinenz von Sexualität, wie der Drogenabhängige sagt, ich nehme keine Drogen mehr. Und der Pornosüchtige würde nicht sagen, ich will mein Leben lang keine Sexualität genießen und leben, sondern er muss lernen, seine Sexualität anders zu gestalten. Aber er kann sie niemals ausklammern und ausblenden aus seinem Leben. Alle Leute, die das versucht haben, werden immer wieder scheitern. Sondern die Frage ist, was ist gelingende Sexualität und was ist beschädigende Sexualität? Was ist eine Form von Sexualität, die mein Leben Energie gibt? Und das, was Erik beschreibt, ist ja, dass der Pornokonsum ihm eigentlich Energie genommen hat und er keine Energie für sein Leben hatte mehr dadurch. Und die Frage ist, was ist das Wesen gelingender Sexualität und was ist das Wesen pornografischer Sexualität? Und darüber gilt es nachzudenken, auch dann in der Therapie, im Ausstieg. Ja. Also völlig, das Konsummittel hat eine andere Gestalt als der Konsum von Alkohol, von stofflichen Drogen oder auch von Computerspielen. Das ist auch nochmal eine andere Geschichte.
Sehr, sehr wichtig, weil ich hatte ja auch das Problem, dass ich zuerst dachte, ich muss irgendwie meine Sexualität rausschmeißen. Aber ich würde es auch vergleichen mit jemandem, der esssüchtig ist. Da kann man ja auch nicht sagen, iss einfach nichts mehr, sondern lerne, gesund zu essen. Und das ist wirklich die Schwierigkeit, weil es gibt ja diese No-Fat-Bewegung. Mhm. Man sagt, du masturbierst nicht mehr, du lebst wie ein Mönch. Aber meines Erachtens funktioniert das auf Dauer nicht, weil ich da nicht lerne, wie kann ich Sexualität gesund leben. Und das ist wirklich eine
der gesunde Umgang damit,
sehr wichtige Frage. Ja.
Hast du zu dem Zeitpunkt mit jemandem darüber gesprochen?
Ja, also ich habe das wirklich ewig vor mir hergeschoben. Ich habe mit niemandem darüber geredet, habe mich sehr geschämt, wie gesagt. Aber irgendwann, also ich war bei so einer Coaching-Ausbildung und da wurde Anamnese geübt und dann konnten Freiwilliger vorgehen. Und ich bin halt dann, ich habe total meinen Mut zusammengefasst, bin dann vorgegangen und dann hat er halt diese Anamnese bei mir geübt. Das war halt so ganzheitliche Therapie und sowas. Und dann hat er halt so rumgefragt so ein bisschen und irgendwann hat er zu mir gesagt, du hast ein sexuelles Problem. Okay. Das war natürlich im ersten Moment sehr heftig, aber so habe ich mich dann das erste Mal zu dem Thema geöffnet. Es war natürlich eine krasse Situation, weil halt die ganzen anderen Teilnehmer standen halt auch noch dabei und so. Aber gleichzeitig war das für mich eine riesige Befreiung einfach. Ich habe dann auch direkt mit meinem Mitbewohner, haben wir dann das erste Mal darüber gesprochen. Und ja, da ist der Stein wirklich ins Rollen gekommen, dass ich dann wirklich aus meinem eigenen Kopf rausgekommen bin und breiter geschaut habe, was sind Lösungsmöglichkeiten. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Ich bin nicht vorherbestimmt, mein ganzes Leben lang pornosüchtig zu sein. Ich kann was verändern. Und dieses Sprechen das erste Mal, das hat wirklich den Stein dann ins Rollen gebracht bei mir.
Du hattest es jetzt gerade schon angesprochen. Scham war eigentlich der größte Grund, warum du dich sonst niemandem anvertraut hast oder hast sonst nicht drüber gesprochen hast.
Ja.
Herr Freitag, wie helfen Sie den Betroffenen in Ihrer Beratungsstelle?
Ja, also erstmal nochmal zum Thema Scham. Diese Erfahrung machen wir auch, dass viele sich, wenn sie anrufen und so rumstottern am Telefon, dann ist das für mich immer sofort ein Ausdruck. Das ist jemand, der hat ein Problem mit Pornografie, aber er traut sich noch nicht richtig, das anzusprechen. Und dann helfe ich so ein Stück, weil ich sage, geht's um Pornografie? Ja, so.
Dann ist so, schon mal der Erste.
Und ein wichtiger Teil der Hilfe ist, dass wir auf unserer Website ein Angebot formulieren, wo klar ist, dass Menschen wie Erik, die nach Hilfe suchen, merken, hier werde ich ernst genommen. Die haben verstanden, um was es geht und hier werde ich Hilfe finden. Weil die Menschen, die zu uns kommen, immer wieder auch eine Odyssee schon hinter sich haben, verschiedene Psychotherapeuten besucht haben, nichts gegen Psychotherapeuten, meine Frau ist selber Psychotherapeutin, aber die dort erlebt haben, dass sie gar nicht ernst genommen werden und dass das bagatellisiert wird nach dem Motto, das ist doch gar nicht schlimm, das machen doch alle heutzutage, begrüßen sie freundlich ihren Pornokonsum und alles ist safe. Mhm. So. Das ist wichtig, die Menschen ernst zu nehmen in diesem zwanghaften, in diesem Suchtverhalten und dann sie einzuladen, erstmal zu Einzelgesprächen und wenn sie möchten, auch in unsere Gruppe sie einzuladen, weil Gruppe was ganz, ganz Wertvolles ist.
Ja.
Mit anderen darüber sich auszutauschen, wie Erik das auch schon gesagt hat, sich, wir sagen, auch ein Stück Rechenschaft zu geben, sich verbindlich zu erklären, ich werde hier ehrlich sagen, was Sache ist und dann mit ihnen darüber nachdenken, wir reden über die inneren Grenzen und die äußeren, also äußere Grenzen sind wichtig, zu sagen, wie kann ich vielleicht erstmal einen Filterschutz installieren, wie kann ich meine Geräte administrieren von Leuten, die mir helfen, dass ich nicht mehr so leicht auf Pornoseiten kommen kann. Wie kann ich in eine Entzugssituation erstmal kommen, um dann auch die Funktion, die das Suchtmittel für mich hat, besser zu entdecken und zu konfrontieren und Alternativen zu entwickeln, auch auf einer verhaltenstherapeutischen Ebene sicherlich. Aber dann ist es total wichtig, über die inneren Grenzen nachzudenken. Wie möchte ich mich dauerhaft schützen? Und das bedeutet auch eine Arbeit an der Frage, wie will ich Sexualität leben, wenn ich in einer Partnerschaft bin? Wie möchte ich in der Partnerschaft damit umgehen? Wie kann ich wieder Empathie lernen und meine egoistische, oftmals narzisstische Haltung, die der Pornokonsum fördert, auch Stück für Stück wieder abbauen?
Erik, du hattest das jetzt gerade gesagt, es war für dich eine Riesenerleichterung, da einmal drüber zu sprechen und das ganze Thema ins Rollen zu bringen. Wie hast du es dann im Endeffekt geschafft, von dem Konsum auch einfach loszukommen?
Also was mir am Ende geholfen hat, ist zu verstehen, was ist wirklich die Ursache, dass ich das brauche. Es gibt ja sexuelle Gründe und nicht sexuelle Gründe, warum ich Pornos konsumiere. Und ich habe halt dann irgendwann verstanden, dass die nicht sexuellen Gründe bei mir halt sehr, sehr groß waren. Ich hatte auch natürlich sexuelle Gründe, aber vor allem auch nicht sexuelle Gründe. Und das bedeutet Emotionen. Und ich habe im Grunde gelernt, mit diesen Emotionen gesund umzugehen.
Hast du dann, oder hast du gemerkt, dass du für diese Emotionen einen anderen Weg finden musst?
Ja, also diese Pornos, die überdecken ja nur die Emotionen. Mhm. Und das heißt, ich habe verstanden, das ist keine Lösung. So, als ob ich Durst habe und dann esse ich halt die ganze Zeit. Ist nicht die Lösung. So, was ist die Lösung? Du musst was trinken. Und dann habe ich halt geschaut, was muss ich trinken? Was muss ich da genau machen? Ich habe mit geführten Formaten so gearbeitet. Ich habe auch mir Hilfe gesucht. Wie Herr Freitag schon gesagt hat, manche Psychotherapeuten haben auch mir gesagt, ey, ist doch ganz normal, akzeptier die Sucht oder akzeptier das doch einfach. Mhm. Aber letzten Endes habe ich mich mit mir selber beschäftigt und da halt Wege gefunden, dass ich halt diese Strategie der Pornos nicht mehr brauche.
Ja. Herr Freitag, die meisten Menschen, die Pornos schauen, fallen ja nicht direkt in eine Sucht. Gibt es denn Ihrer Meinung nach auch einen Konsum, der unproblematisch ist?
Also erstmal, wir wissen ja gar nicht genau, wie viele Menschen süchtig sind. Es gibt da ein gewisses Forschungsdefizit. Es gibt zwar einige Institute, die da auch forschen, auch einige Unikliniken mittlerweile. Aber wir haben eigentlich keine wirklich soliden, repräsentativen Zahlen, wie viele Menschen sind pornosüchtig in unserem Land. So, das wissen wir erstmal gar nicht. Und Sie haben jetzt gefragt nach dem unproblematischen Konsum. Das ist für mich eine schwierige Frage, oder na, eigentlich ist sie gar nicht schwierig, sondern meine Position wäre, es gibt eigentlich im Kern keinen unproblematischen Pornokonsum, weil Pornografie eine bindungs- und verantwortungslose Form von Sexualität darstellt. Ein Konsum von Sexualität, der letztlich dem Menschsein grundsätzlich nicht dienlich ist. Das wäre meine Position. Unabhängig davon, ob jemand süchtig wird oder nicht. Einer Partnerin, deren Partner konsumiert einmal im Monat und sie das irgendwann realisiert, die kann genauso verletzt sein, wie wenn der jeden Tag konsumieren würde. Das würde für ihr Selbsterleben kaum einen Unterschied machen. Mhm. Von daher ist es auch zu kurz gefasst, nur nach dem Suchtverhalten zu fragen, nach dem klinischen Bild, sondern wir müssen eigentlich tiefer gehen und darüber nachdenken, was sind Merkmale gelingender Sexualität? Und da sind wir in anthropologischen Fragen letztlich und nicht mehr nur in klinischen Suchtfragen.
Ja. Erik, was hat diese Erfahrung für Auswirkungen auf dein Leben?
Klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich bin auch dankbar dafür, dass ich diese Sucht hatte, weil ich habe mich auf jeden Fall mehr mit mir beschäftigt, mache ich natürlich immer noch. Es geht natürlich immer weiter, aber ich hätte das nie gemacht, wenn ich das Problem irgendwie, damals habe ich mir gewünscht, ich könnte das Problem irgendwie wegbekommen. Das ist eigentlich so normal, wenn man da steht, dann ist auch verständlich, irgendwie kann ich es wegbekommen. Aber so im Nachhinein kann ich sagen, dass ich mich persönlich weiterentwickeln konnte, weil ich dieses Thema wirklich an der Wurzel angegangen bin und nicht oberflächlich. Und deswegen sehe ich das positiv im Nachhinein.
Guckst du heute noch Pornos?
Nein.
Seit wann schon nicht mehr?
Also ich arbeite ja auch mit Männern zusammen. Wenn jetzt jemand gesagt hat, ja, da gibt es diese Kategorie oder so, dann habe ich mal gegoogelt und sowas halt. Aber sage ich mal, aus privaten Gründen und vor allem auch damit masturbiert, habe ich seit 7 Jahren nicht mehr.
Krass, Wahnsinn, ja. Herr Freitag, was müsste sich denn aus Ihrer Sicht in unserer Gesellschaft im Umgang mit dem Thema Pornosucht oder Pornokonsum ändern?
Ja, viel mehr solcher Formate, wie wir sie heute hier haben. Ich denke, die Aufklärungsarbeit ist unheimlich wichtig. Es gibt immer noch wenig Hilfsangebote. Da tut sich aber auch einiges. Das heißt, wir brauchen eigentlich in der Fläche noch viel mehr Menschen, die dazu ganz bewusst nicht in einem moralischen Sinne aufklären, also nicht jetzt moralisch du aus so Jugendlichen gehen, sondern die Jugendliche wertschätzend, herausfordernd, nicht schamverletzend begegnen. Und wir machen die Erfahrung in der Prävention, wenn wir so mit 8-, 9-, 10-Klässlern arbeiten, dass das ein sehr dankbares Thema ist, weil viele Jugendliche alleine sind mit ihren Konsumerfahrungen und sie können das nicht richtig einordnen. Ja. Sie spüren oft, dass irgendwas stimmt nicht, was Erik auch sagt, irgendwas ist komisch, aber sie können das Konzept pornografischer Sexualität nicht richtig durchblicken und sie können nicht richtig erfassen, was macht das auf Dauer mit mir. Sie haben oft kein Bewusstsein, dass sie ein Suchtproblem bekommen könnten irgendwann. Mhm. Also wir brauchen eine Aufklärungsarbeit und eine tiefere Auseinandersetzung mit der Frage, wie gelingt Sexualität in einer Zeit, wo das Paradigma ist, lebe deine Lust, hab Spaß, nimm dir, was du kriegen kannst. Es gibt in so einer Sicht, es gibt ein Recht auf Sexualität. Ich würde sagen, nein, das gibt es nicht. Es gibt nicht ein Recht, was ich mir nehmen kann, sondern es gibt einen Rahmen, in dem Sexualität gelingt und es gibt Settings, wo Sexualität beschädigt, das Menschsein beschädigt. Abgesehen davon, dass wir ja auch nachdenken müssten über die Produktionsbedingungen, dass ja auch Menschen auf der anderen Seite des Bildschirms sind und dieses Material produzieren und die das vielfach nur deswegen können, weil sie selber auch beschädigte Grenzen haben und das dann tun, weil sie eine Geschichte haben mit Missbrauch und sonstigen Geschichten. Nicht ausschließlich und immer, aber vielfach ist es so.
Ja. Erik, du hattest jetzt gerade angesprochen, dass du selber auch mit Männern zusammenarbeitest. Das heißt, du unterstützt Betroffene oder?
Genau, also ich mache das mit jemandem zusammen, ist ein Online- oder ein digitaler Anbieter, X-Freiheit heißt er, und genau, es hat ganz klein angefangen. Ich habe halt Videos auf YouTube einfach so gemacht und dann auch zum Thema Pornos. Und da habe ich immer gesehen, das hat so viel mehr Klicks gehabt plötzlich. Und anscheinend interessiert es die Menschen. Ich dachte immer, ich bin alleine, aber nein, es betrifft anscheinend viele Männer. Und dann habe ich mehr Videos dazu gemacht, dann ist es halt so ins Rollen gekommen. Und ich finde diese Arbeit wirklich sehr, sehr wichtig, weil du hattest ja auch gefragt, was wäre gesellschaftlich sinnvoll. Weil es gibt halt wirklich diese gesellschaftliche Strömung, dass Pornos verharmlost werden, dass gesagt wird, ja, das ist eine gesunde Sexualität oder auch so bestimmte weichere Pornos oder so. Aber das Grundprinzip, was Herr Freitag auch gesagt hat, dass es immer noch eine verantwortungs- und bindungslose Sexualität ist, das besteht ja immer noch, egal wie man Pornos produziert. Und deswegen ist es wirklich wichtig zu sagen, das ist auch meine Einschätzung, dass Pornos sind erstmal per se ungesund.
Hast du denn abschließend ein paar Tipps, die du Betroffenen jetzt, die gerade hier zuhören, mitgeben möchtest oder die du vielleicht auch gerne früher gewusst hättest?
Also auf jeden Fall sprich mit jemandem, am besten jemand Qualifizierten, weil es hilft nicht, mit irgendjemandem zu sprechen. Und das andere ist, oder der Schritt, der davor kommt, ist auf jeden Fall einfach mal nach dem Konsum mal in sich reinzuhorchen, wie fühle ich mich wirklich? Weil das kennen Männer sicher, dass man sich halt schnell mit was anderem ablenkt. Dann geht man halt schnell zum Handy und versucht dann das schlechte Gefühl vom Konsum dann auch wieder wegzubekommen. Setz dich einfach mal 5 Minuten hin, frag dich, wie geht's dir damit? Und dann kommt schon die Antwort, was ist richtig für mich?
Finde ich jetzt gut, dass du es gerade angesprochen hast, dieses hör einfach mal in dich rein und hinterfrag dich, was macht der Konsum mit mir? Erik, vielen Dank, dass du deine sehr persönliche Geschichte heute so offen und ehrlich mit uns geteilt hast. Und auch an Sie, Herr Freitag, vielen Dank für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit und auch die wirklich wichtige Aufklärung, die Sie geleistet haben.
Gerne.
Vielen, vielen Dank. Wenn du selbst von Pornosucht betroffen bist oder glaubst, dass dein Konsum problematisch ist, zögere bitte nicht, dir Hilfe zu suchen. Sprich am besten mit deinem Arzt oder deiner Ärztin des Vertrauens darüber oder wende dich an eine entsprechende Beratungsstelle. Weitere Informationen dazu findest du in den Shownotes. Das Therapie- und Beratungsangebot Kompass der Pronova BKK bietet dir darüber hinaus Unterstützung, wenn du dich in einer akuten psychischen Belastungssituation befindest. Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel schon seit längerem unter psychischen Störungen leiden, die sie krank machen, können Kompass sogar ohne Diagnose kostenlos nutzen. Das war jetzt mal ehrlich der Real Talk Podcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.